ist bei der WM-Vergabe alles mit richtigen Dingen zugegangen?
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Vor 3 Tagen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Willkommen zur 50. Folge von Liebling Bossmann, unserer Jubiläumsfolge. Heute leider ohne Holger, aber dafür mit fantastischen Gästen. Ich darf schon einmal begrüßen Thomas Schmitz und Dominik Hippisch-Hahn von Blast. Schön, dass ihr hier seid.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Vielen, vielen Dank.
Fabian ist natürlich auch dabei. Hallo Fabian.
Danke für die Einladung.
Ja, wir dachten, mit 2 Gästen ist es ein bisschen voll. Deswegen hat Holger angeboten, seinen Sommerurlaub zu verlängern und ist heute nicht dabei, ist natürlich dann bei der nächsten wieder am Start. Genau, Bundesliga-Saison 25-26 frisch gestartet und am Ende der Saison droht, sage ich mal, die WM. Und was gibt's da Spannenderes, als über ein tolles Thema zu reden, nämlich über Vermarktung von Rechten im Sport und mit besonderem Fokus natürlich bei uns auf dem Fußball. Und da haben wir uns eben die eben schon vorher kurz angekündigten Gäste als absolute Experten eingeladen und wollen mit denen gemeinsam das Thema allgemein, aber auch mit vielleicht spannenden praktischen und rechtlichen Einblicken an der einen oder anderen Stelle dem Thema uns einmal nähern. Wie gesagt, nochmal allgemein von mir zur Einleitung. Thomas und Dominik, beide nicht nur besondere Experten im Sport-Licensing-Bereich, sondern in dieser Kombination wahrscheinlich wenn nicht die umfassendsten Experten im Bereich Sticker und Trading Card, im Trading Card-Business wahrscheinlich sogar weltweit. Und ich würde einmal mir kurz, wie bei uns üblich, zunächst den Thomas vorstellen. Die Übervorstellung von Dominik übernimmt dann Fabian. Thomas, du bist geboren 1970 in Köln, qua Geburtsort dann auch automatisch Fan des ersten FC Köln. Aus der Nummer kommt man wahrscheinlich gar nicht raus.
Absolut.
Passionierter und, wie ich aus eigener Erfahrung weiß, sehr guter Golfer. Auch da ständig an der Verbesserung und wirklich ja mit beeindruckendem Handicap. Beruflich bist du seit Jahren im Sportrechte und dort insbesondere im Collectible-Bereich tätig. Du hast ein BWL-Studium in Köln absolviert und hast dann längere Zeit bei Mentos Chupa Chups gearbeitet und hast dann 15 Jahre die Geschäfte von Tops in Deutschland geleitet, dort das DFL-Lizenzgeschäft auch mit aufgebaut und betreut. Mhm. Seit 2017 selbstständig und seit 2024 Mitgründer und jetzt Geschäftsführer von Blast Brand Licensing Sports and Trade. Dazu von euch gleich noch ein bisschen mehr, was genau ihr da macht. Und du bist damit wohl einer der, wie gesagt, Pioniere im europäischen Trading-Card-Markt. Ja, und wir sind spannend und freuen uns, dass du hier bist.
Ja, wie gesagt, herzlichen Dank und danke auch für die tolle Vorstellung. Es freut einen natürlich und hört sich gut an.
Ja, gern.
Ja, sehr gut. Dann mal gucken, ob sich Dominik auch so über seine Vorstellung freut.
Bin ich auch gespannt.
Ich gebe mir Mühe. Lieber Dominik, du bist Jahrgang 76. In Koblenz geboren. Hobbymäßig bist du relativ breit interessiert, also jedenfalls so, was den Sport angeht. High Rocks ist offensichtlich etwas, was dich sehr begeistert. Der US-Sports interessiert dich, Motorsport, Ballsport, E-Sport. Unter Ballsport würde ich jetzt auch den Fußball subsumieren. Allerdings ist mir bekannt, dass du dich also jetzt, sagen wir mal, nicht von kleinen Beinen aus mit dem Fußball beschäftigt hast, sondern erst später im beruflichen Kontext dazu gekommen bist. Also kein Native Kicker. Aber du hast trotzdem dich relativ schnell dem Sport zugewandt, also auch so mit einer beruflichen Perspektive. Du hast nämlich Sportwissenschaften studiert mit Schwerpunkt Sportökonomie, Psychologie und da insbesondere Werbepsychologie, Germanistik auch mit Schwerpunkt Sprachwissenschaft und Rhetorik. Aber du bist sozusagen von der Pike auf gelernt und das zeigt sich dann auch in deinen beruflichen Stationen, von denen ich mal so ein paar herausgreife. 2001 warst du bei einer Beratungsagentur der FIFA, die hießen, glaube ich, Challenge Sports Marketing, hast dich da so ein bisschen mit E-Sport beschäftigt und Konzepte und Umsetzungsideen zum Thema In-Game-Advertising entwickelt. 2006 warst du dann im Zusammenhang mit der Fußball-WM aktiv und zwar hast du da offensichtlich für Obi gearbeitet und da entsprechende Werbeaktivitäten umgesetzt. Dann 2006 bis 2009 bist du zu einer Lizenzrechteagentur gegangen. Wenn ich das richtig verstanden habe, war der Sportbezug da aber nicht so ganz da. Aber da hast du sozusagen das Licensing und Merchandising von der Pika auf gelernt. 2009 bis 2022, deine längste Station, hast du bei der DFL absolviert und da wahrscheinlich auch deine meiste Erfahrung gesammelt im Bereich Sponsoring, Licensing, E-Sport. Wirst du nachher sicherlich auch ein bisschen aus diesen Erfahrungen erzählen. Und dann 2022 bis 2023 hast du noch mal, bevor du dann mit Thomas Blast gegründet hast, einen kleinen Zwischenstep bei One Football hingelegt und dort den weltweiten Rechteeinkauf noch mal auf neue Füße gestellt. Wenn das alles so richtig ist, dann ja, freue ich mich, oder sage ich nochmal, dass ich mich freue, dich und Thomas hier zu haben und wir, glaube ich, heute ein sehr, sehr interessantes Gespräch haben und sehr, sehr viele Einblicke bekommen über die Praxis von Rechtevermarktung im Sport, insbesondere beim Fußball. Also nochmal schön, dass ihr da seid.
Schön, dass ihr da seid. Ja, vielen Dank. Also das erste Mal, vielen Dank, kann man also stehen lassen. gute, kompakte Zusammenfassung ist halt, doch wenn man nicht 29 ist, sondern ein paar Tage älter, hat man ein bisschen was erlebt in der Zeit.
Ja, so soll das sein. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal ins Thema, oder? Ihr beiden, vielleicht könnt ihr noch mal kurz vorstellen, was ihr da jetzt für ein Businesskonzept auf die Beine gestellt habt und wie ihr da gerade dasteht und was ihr erreichen wollt.
Sehr gerne. Soll ich anfangen?
Wie du willst.
Ja, gerne.
Dann, der Robert hat es eben schon gesagt, wir haben die Firma Blast gegründet und Blast steht eigentlich direkt für zwei Sachen. Einmal aus dem Englischen, to have a blast. Wer mit uns arbeitet, soll eine gute Zeit haben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es aber auch ein Akronym im Prinzip. Es steht für Brand, Licensing and Sports and Trade. Was ist das oder wie kann man das denn zusammenfassen? Also wir sind eigentlich eine unabhängige Sportrechte und eine Licensing-Agentur und haben uns halt, wie gesagt, im letzten Jahr gegründet. Und das Besondere daran ist, dass wir nicht wie die, ich sag mal, etablierten Agenturen, klassischen Agenturen für die Rechteverkäufer und Markeninhaber arbeiten, sondern genau auf der Gegenseite. Wir arbeiten für die Rechtekäufer. Und Hintergrund ist, dass wir halt herausgefunden haben, dass es für die Rechtekäufer gar nicht so einfach ist, sich die richtigen Lizenzen rauszunehmen. Die werden oft von allen möglichen Lizenzagenturen mit verschiedenen Lizenzen überhäuft, sei es im Entertainment-Bereich, sei es im Sportbereich. Da ist dann die Frage, welche Lizenz soll man wirklich kaufen? Und da haben wir einen Bedarf erkannt und sind im Moment auch dabei, mit einigen Partnern in dem Bereich zu arbeiten. Und zwar im Bereich mit dem Schwerpunkt Sponsoring, mit Merchandising-Partnern, aber dann insbesondere halt mit Lizenznehmern. Und da unterstützen wir sowohl strategisch als auch operativ. Und im Prinzip kann man unsere Partner in drei Kategorien einteilen. Einmal in Partner, die das Lizenzgeschäft noch gar nicht wirklich kennen. Das heißt, Firmen, die ein Produkt haben, was sie generell schon im Markt untergebracht haben, Fast Moving Consumer Goods zum Beispiel, wo sie sagen, hey, wir sind gut aufgestellt, aber wir möchten mal einen Step weitermachen. Wir möchten Zweitplatzierungen bekommen. Die bekommt man möglicherweise nicht nur durchs normale Produkt, sondern indem ich vielleicht eine SpongeBob-Lizenz kaufe, eine Star-Wars-Lizenz, eine Bundesliga-Lizenz und so weiter. Und da helfen wir im Bereich die zu beraten im strategischen und operativen Bereich, von der Rechteauswahl bis hin zur Verhandlung mit den Lizenzgebern. Der zweite Aspekt oder die zweite Art der Partnerschaft sind Firmen, die sich im Lizenzgeschäft schon sehr gut auskennen, aber vielleicht noch nicht im Bereich Sport. Weil man muss überlegen, es gibt unterschiedliche Arten, oder Sport und Entertainment muss man unterschiedlich betrachten. Wenn man sich ein Star Wars anguckt oder ein Pokémon, dann hat man eine Agentur, mit der man spricht, kauft die Rechte an dieser Property. Wenn es aber im Sportbereich spricht, dann kommen auf einmal ganz, ganz andere Aspekte dazu, wie Bildrechte, Persönlichkeitsrechte, Clubrechte und. Und für Partner, die im Entertainment-Bereich lange waren, die haben möglicherweise hier noch Bedarf, dass wir sie beraten können. Und da gibt es Firmen, die wir dementsprechend auch unterstützen. Und schließlich, der dritte Bereich ist der Bereich, da gibt es Partner, die richtig Ahnung haben, aber einfach ein Ressourcenproblem haben. Sie sagen, hey, die WM steht an, aber wir möchten keine einstellen. Wir möchten hier auf outsourcen und auf eine Agentur zugreifen, die das Know-how hat. Und in dem Bereich sind wir halt aktiv und dürfen im Prinzip ganz, ganz viel machen. Also für einen Partner sprechen wir mit den Top-Clubs in Europa. Real Madrid, Liverpool, Paris Saint-Germain, 1. FC Köln. könnt ihr lachen. Genau. Aber das wär ein Aspekt. Für eine andere Firma sind wir international unterwegs im Bereich Verbände. Das heißt, da steht die WM an, wie ihr eben angedeutet habt. Die möchten gerne Lizenzen kaufen von Nationalverbänden. Da sprechen wir mit Verbänden wie in Südamerika, von Argentinien bis Kanada, in Europa sprechen wir mit allen Verbänden, die an der WM teilnehmen. Und das ist der zweite Aspekt. Und natürlich dann, um das abzuschließen, auch Partner, die zum Beispiel in andere Sportarten wollen. Da helfen wir zum Beispiel in der Ansprache mit großen US-Ligen wie NFL, NBA, NHL etc.
Woher habt ihr immer die Kontakte? Also ihr habt sicherlich schon wahnsinnig viel Kontakte, aber
wir sind jetzt beide über 20 Jahre, 25 Jahre im Geschäft. Und Dominik natürlich auf Seiten der DFL mit allen möglichen Clubs und Verbänden, aber auch von meiner Seite. Wenn ich zum Beispiel überlege, in der Zeit bei Tops, hatten wir die Rechte, unter anderem die Bundesliga natürlich, aber auch dann die UEFA Champions League. So, dann gehst du zu UEFA, kaufst die Rechte ein, aber dann hast du noch gar nichts. Ne? Das heißt, du bekommst dann von der UEFA möglicherweise einen Brief mitgegeben, wo drin steht, hey, ihr habt die Rechte an dem UEFA-Logo und vielleicht der Trophy, aber ihr müsst jetzt nochmal auf die ganzen Vereine zugehen und da die Rechte kaufen oder die Verbände. Und so entwickeln sich natürlich über Jahre die Kontakte, weil man in den Jahrzehnten mit den diversen Leuten einfach in Kontakt gekommen ist, verhandelt hat und natürlich dann Know-how auch aufbauen konnte.
Mhm. Okay. Dominik, magst du noch was ergänzen? Oder?
Also erstmal vielen Dank, Thomas. Sehr gute Vorstellung. Wir vielleicht nur noch ergänzen, teilweise kommen auch Handelspartner auf uns zu. Das heißt, die arbeiten im Retail, Supermarktketten etc., die in eine bestimmte Richtung was machen wollen. Wie gesagt, Sport ist extrem komplex an der Stelle. Und wir betreuen sowohl Lizenznehmer im digitalen und im physischen Bereich. Also das sind beide Sachen. Und ja, das Netzwerk ist einfach über die letzten 30 Jahre extrem gewachsen. Wenn man mal bei einer Liga so lange arbeitet, dann tauscht man sich mit anderen Ligen aus, mit anderen Verbänden. Du hast es in der Einleitung gesagt, für Bonn Football habe ich den globalen Rechteeinkauf koordiniert. Das war fast auf jedem Kontinent. Und das ist einfach ein Netzwerk, wächst, und die Leute bleiben ja auch nicht mehr 30 Jahre bei einem Arbeitgeber, sondern wechseln in der Branche. Und wenn wir mal eine Liga, einen Club, einen Verband nicht direkt können, dann ist maximal eine Person dazwischen, die wir kurz anschreiben, die wir kennen.
Ich habe nochmal, bevor wir dann richtig reinstarten, nochmal eine Frage, also die vor allem, glaube ich, an dich, Dominik, gut gerichtet ist. Zweigeteilt so ein bisschen. Also erstens, ihr seid ausnahmslos für die Lizenznehmerseite da, beziehungsweise wenn ihr auch mal eine Lizenzgeberseite vertreten würdet, würde das irgendwie eurer Glaubwürdigkeit schaden, also jedenfalls nach eurer Vorstellung. Und zweitens, wie ist das denn, wenn du jetzt auf ehemalige Kollegen triffst, da bei der DFL zum Beispiel, und du verhandelst jetzt für die Gegenseite, ist das irgendwie ein Problem? Weil die den Eindruck haben, naja, du profitierst ja dann vielleicht schon von einem gewissen Erfahrungsschatz und kennst so die bunten Stellen.
Also ich habe ja sowohl für eine Lizenzagentur als auch die DFL-Lizenzgeber als auch Lizenznehmer gearbeitet und kennen alle Seiten des Tisches. Und auch mit ein oder anderen hat man extrem eng zusammengearbeitet. Ja, ich kenne vielleicht die wunden Stellen, aber eigentlich ist es ein Vorteil, weil man weiß genau, wie das Unternehmen arbeitet, wer die richtigen Ansprechpartner sind, und man kommt einfach schneller zum Ziel, als wenn man mit einer großen Distanz hier arbeitet. Und jede Firma habe ich im Guten verlassen und stehe heute noch in Kontakt mit denen. Und wenn es dann halt operativ businessmäßig wird, dann ist es eigentlich nur schön, wenn man den Austausch auch da pflegen kann.
Okay. Und aber nochmal zur Eingangsfrage, also ihr seid nur für die Lizenznehmerseite jetzt da.
Also ich sag mal, wir arbeiten überwiegend für Lizenznehmer, weil das einfach der Need ist, den wir draußen erkannt haben im Markt und wir auch von denen angesprochen werden. Es passiert aber natürlich, dass wenn wir Lizenzgeber ansprechen, die uns fragen, ja, wir haben eine bestehende Agentur, wir haben auch eine gute Salesmannschaft, alles top, aber ihr habt ja in dem und dem Bereich ein extrem gutes Netzwerk. Was haltet ihr davon, wenn wir euch dort in dem speziellen Fall beauftragen? Und dann schauen wir an, passt es gerade? Und dann wird das entsprechend auch ja für die handelnden Parteien transparent kommuniziert. Aber es ist nichts, wo wir jetzt merklich unser Hauptbusinessmodell drin sehen. Ja, also wir versuchen einfach synergetisch aufzutreten mit Fokus auf Lizenznehmer, aber schließen das andere nicht zu 100% aus.
Vielleicht so ein bisschen die Historie des Lizenzgeschäfts eigentlich beleuchten. Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, ihr wisst das vielleicht besser, seit wann es im Sport, möglicherweise war der Fußball da sogar ein Vorreiter, überhaupt Vermarktung von Rechten sich so richtig etabliert haben. Vielleicht auch am Beispiel der Sticker und Trading Cards, Thomas. Also ich habe als Kind schon begeistert Panini-Bilder gesammelt, wenn Fußball-Weltmeisterschaften waren. Ich bin 69er Jahrgang, also das heißt, ich habe die erste WM, zu der ich mir Sticker gekauft habe, war 1978 Argentinien. Da gab es meines Erachtens die Sticker schon. Aber wie lange, weiß ich jetzt nicht so ganz genau. Und sozusagen daraus ableitend die Frage, wie entwickelt sich eigentlich so ein Lizenzmodell? Also entsteht das am Reißbrett oder ist das irgendwie nachfragebedingt? Wie kann man sich das vorstellen?
Also da greifen wir natürlich ganz, ganz tief in die Historienkiste. Also da könnte man eigentlich stundenlang drüber referieren, weil...
Können wir leider nicht.
Schon in den zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es schon Sammelprodukte, die zum Beispiel in Schokoladen beigepackt waren, in Zigaretten beigepackt waren, hier in Europa auf der einen Seite. In USA hat man Topps gestartet. Also viele denken ja, Topps ist hier ein amerikanisches Unternehmen, was was mal irgendwann 2008 die Bundesliga-Rechte übernommen hat, aber das ist ja gar nicht der Fall. In den 50er Jahren ist Topps in den USA gegründet worden und da hat sich ein ganz anderer Markt entwickelt. Da ist man im Gegensatz zu Europa, der sehr, sehr stickerlastig war und auch noch ist, von vornherein eigentlich nur auf den Trading-Card-Bereich fixiert gewesen. Hat immer wieder versucht, da Sticker einzuführen, mehr oder weniger mit Erfolg. Inzwischen ist es natürlich so, dass die Karten nach Europa gekommen sind und insbesondere dann nach UK, nach Deutschland durch die herausragenden Erfolge, die Topps mit Magitex machen konnte im Fußballbereich, aber natürlich auch, wenn man sich den gesamten Markt anguckt, den Entertainment-Bereich mit Pokémon zum Beispiel. Um nochmal darauf zurückzukommen, auf deine Erfahrung mit Argentinien 78 und so weiter. Ja, es gab irgendwann noch die Firma Bergmann, die Rechte hatte an Fußballern. Und dann ist Panini in den 70er Jahren eingestiegen und hat da dann, anders als heute, ein anderes Modell gefahren. Und zwar ist man da auf die einzelnen Spieler und auf die einzelnen Clubs und Verbände zugegangen und hat die Rechte eingekauft. Und das war immer sehr, sehr geschickt gemacht, weil das alles überlappend war. Mit dem einen hatte man einen Vertrag von, keine Ahnung, 74 bis 76, mit dem anderen von 75 bis 78 und so weiter. Es war also sehr, sehr schwer für einen Wettbewerber in diese Phalanx da einzubrechen. Und wenn ich jetzt überlege, in den Jahren, in den 2000er Jahren erinnere ich mich noch gut, dass ich immer wieder bei der DFL in der Otto-Fleck-Schneise damals noch vorgesprochen habe oder beim DFB und immer wieder irgendwie zurückgewiesen wurde und sage, ja, hier kann man eigentlich nichts machen. Und irgendwann bekam ich einen Anruf von der DFL und es hieß, ja, ihr könnt doch mal mitmachen, weil wir sind jetzt in der Lage, die Rechte zu bündeln. Das heißt, im Jahr 2007 hatte die DFL es geschafft, über die Verträge mit den einzelnen Clubs, mit den einzelnen Spielern, ich glaube, da kann der Dominik noch ein bisschen mehr zu sagen, die Rechte nachher zentral zu vermarkten. Das heißt, man bekam auf einmal mit einer Unterschrift, oder ist man in der Lage gewesen, mit einer Unterschrift auf einmal alle 18 oder 36 Clubs und alle Spieler in einen Vertrag zu integrieren, was vorher viel, viel komplizierter war. Also mit jedem Club musste man sprechen, mit jedem Spieler musste man sprechen und, und. Und so hat sich das im Prinzip in den letzten Jahrzehnten entwickelt. Dann gibt es auf der einen Seite diese offiziellen Rechte, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch Firmen, die dann die Rechte der Spieler trotzdem kaufen. Dann hat man aber möglicherweise nicht alle Rechte, um ein, ich sag mal, für den Sammler perfektes Produkt auf den Markt zu bringen.
Aber Dominik, vielleicht kannst du da anknüpfen, tatsächlich dann gleich irgendwie so ein bisschen dieses aus DFL-Sicht so ein bisschen die Frage nach, wie kam die Entscheidung, das dann vielleicht doch zu bündeln? Ist das wirklich gewachsen auf der Erkenntnis, dass dort die Vermarktungschancen dann noch besser sind, wenn man so Rechte vielleicht mal zusammenzieht? Gibt es da diesen irgendwie die konkrete Vorstellung immer von den Erlöspotenzialen auf dem Markt oder wie sind da so die Entwicklungsprozesse im Hinblick auf die Lizenzen, die man dann jetzt vergeben kann?
Ja, letztendlich ist es die Aufgabe der DFL, additiven Umsatz für die Clubs zu generieren, mhm. Im Optimalfall auch Businessmodelle zu finden, die nicht konterkarieren zu den Umsätzen und den strategischen Business-Ausrichtungen der Clubs stehen. Und die Frage ist, das war ja auch, was Fabian am Anfang meinte, also wie kommt es überhaupt zu diesem Lizenzmodell, was dann letztendlich vermarktet wird? Ja? Und hier geht es doch darum, dem potenziellen Käufer, also dem Lizenznehmer, Sicherheit und Struktur zu geben. Und wenn jemand mit einer Unterschrift alle 18 oder 36 Clubs bekommt, dann ist der Wert dieser Lizenz höher, als wenn er vielleicht nur 5 Individualdeals macht und dann auch mit 30 Spielern und dann schauen wir mal irgendwie, sondern das ist einfach eine Struktur halt, genau wie die Medienrechte ja auch gebündelt vergeben werden. Ja, klar, vielleicht wünscht sich der eine oder andere Fan nur FC Bayern-Spiele zu sehen, aber das bleibt ja dann ihm letztendlich überlassen. Aber für die rechte Käufer ist es ein Riesenservice, wenn es einfach gebündelt wird. Ja, das, was FIFA und UEFA in ihrem Collectible-Bereich bisher nicht geschafft haben, dass dort auch automatisch Nationalmannschaftsrechte, Clubrechte etc. drin sind, hat die DFL gemacht, sogar inklusive der Spielerrechte. Ja.
Und kannst du vielleicht ungefähr einen Überblick dazu geben, wie das Verhältnis der jeweiligen Lizenzrechte untereinander ist? Also die TV-Vermarktung gibt's und dann eben die Rechte im Hinblick auf Sticker, Bildrechte, also im Sinne von Abbildungen von Spielern und so weiter. Wie ist da das Verhältnis? Und Anschlussfrage, kann man aus den Rechteerlösen jemanden wie Nick Woltemade bezahlen? Oder was kommt da raus?
Ja, kommt drauf an, wie viele Monate oder Jahre man dort gebündelt mit einnimmt. Also die Frage ist natürlich jetzt sehr, sehr grob gestellt. Also ich gehe mal davon aus, dass du auf Deutschland abzielst, weil das ist natürlich von Liga zu Liga unterschiedlich und auch die Rechtestruktur, die hinten dran steht. Ne? Bei wem liegen die Persönlichkeitsrechte? Liegen die bei dem Spieler, bei der Spielergewerkschaft, liegen bei dem Club? Das ist auch in jedem Land sogar teilweise innerhalb einer Liga unterschiedlich, wie diese Rechte übertragen werden. Und um das Ranking so ein bisschen abzubilden, in der Vergangenheit war das Medienrechte national, das war das größte Pferd im Stall auf jeden Fall. Dann kamen die Medienrechte international und dann kamen eigentlich schon relativ schnell die Sponsoringrechte. Und wenn man jetzt die Clubs gebündelt noch mit dazu nimmt mit ihrer Vermarktungspower, dann ist auch Sponsoring da nach den Medienrechten auf Platz 2. Dann kommt irgendwann Merchandising. So, jetzt hat sich über die Jahre hinweg aus diesem Konstrukt, Medienrechte, Sponsoringrechte, Merchandisingrechte, die Lizenzrechte-Kategorie immer stärker entwickelt. Das heißt, dass die kleinen und früher fast alle Clubs eigentlich Produkte mit ihrem Club-Logo oder den Persönlichkeitsrechten der Spieler selber produziert haben oder produziert haben lassen. Mittlerweile gibt man das raus. Das größte Beispiel ist natürlich das Trikot, also Ausrüster. Das ist teilweise kombiniert in einem Sponsoring-Vertrag. Das heißt, die kriegen Lizenzrechte eingeräumt am Clublogo etc., dürfen aber auch das Trikot produzieren, aber auch selber unter Lizenz verkaufen. Und damit das Ganze rund wird, kriegen die da meistens auch LED-Banden, Aktivierungspräsenz, Tickets, sonstige Dinge. Ja. Aber das Licensing wächst immer stärker, hat eigentlich überall das Merchandising überholt. Und wenn man jetzt das nur auf Verbands- und Ligenstruktur mal reduziert, natürlich versteht man, dass eine Liga keine Bandenpräsenz hat. Ja, also die DFL an sich ist zwar für die Vermarktung von Relegationsspielen und Supercup neben dem normalen Bundesliga- und zweite Bundesliga-Spielbetrieb zuständig, aber ansonsten haben die ja relativ wenig Inventar, was sie Sponsoren anbieten können. Und deswegen steigt hier der Wert des Licensing international mit globaler Reichweite. Und die DFL hat Partner momentan wie Electronic Arts, wie Topps mit Sticker Trading Cards, aber auch viele andere in den Bereichen. Und deswegen ist das eine sehr starke Einnahmequelle direkt nach den internationalen Medienrechten geworden.
Ich denke mal, das war dann auch die Überlegung für die Gründung von Blast, ne? Also dass quasi das ihr auch gesehen habt, dass neben diesem dem Steigerung der Relevanz des Licensings dann aber eben auch das Bedürfnis bestand auf Seiten der Lizenznehmer, das dort irgendwie die Expertise nochmal ein bisschen anzubieten und zu bündeln und dann in den Markt einzudringen und das aus eurer Sicht dann quasi anzubieten.
Das waren genau zwei Gründe. Erstens, in meiner Zeit bei One Football habe ich gemerkt, wie schwierig es eigentlich für Lizenznehmer ist, gut zu verhandeln, weil die Lizenzgeber gerade im Sport in einer sehr dominanten Position sind. Und da habe ich gesagt, kann ja eigentlich nie sein. Der Lizenznehmer ist der am Ende des Tages die Rechnung und die ganze Party bezahlt und auch ins Risiko geht. Eigentlich brauchen ja die eher die Unterstützung und nicht die rechte Verkäufer, ja, die in einer relativ bequemen Situation sind. Die haben ihre Trademark irgendwie geschützt und haben Material hergestellt, was sie lizenzieren oder vergeben können. Und das war's eigentlich. Ich will das jetzt nicht kleinreden, dass für den Markenaufbau und Markenerhalt da viel, viel mehr zuständig ist. Aber das große Risiko tragen eigentlich die Lizenznehmer. Mhm. Das heißt, das war auf jeden Fall das eine. Das zweite war, wenn wir dann mit Leuten gesprochen haben, war eigentlich der Verlauf immer der gleiche. Eben wie Thomas gesagt hat, im Entertainment-Bereich machen wir auch was, aber das ist relativ simpel von der Struktur her. Wenn ich Hot Wheels oder Barbie, dann google ich und dann weiß ich, okay, das ist Mattel und dann finde ich da auch irgendwie einen Ansprechpartner. Mhm. Wenn ich aber 30 Club-Logos haben möchte, international, ja, mit wem rede ich denn da? Ja, da, und die Persönlichkeitsrechte, wie eben kurz angedeutet, sind auch in jedem Land unterschiedlich. Das heißt, wir sind unabhängig und wir können für einen Lizenznehmer komplett von allen Ligen, Verbänden, Persönlichkeiten, allen Sportarten die Rechte einkaufen und variieren und haben natürlich auch ein ganz gutes Gefühl für den Preis draußen.
Mhm. Was heißt denn das eigentlich für die konkreten Verhandlungen um Lizenzen? Also kann man sich das so vorstellen, dass ein Rechteinhaber da quasi eine Preisliste hat und ganz genau weiß, was er will und dann auch, sagen wir mal, wenig Verhandlungsbereitschaft hat? Oder ist es nicht auch häufig so, dass vielleicht nachfragebedingt eine Lizenz angesprochen wird, die es so bei dem Rechteinhaber noch gar nicht so richtig gibt und dann eiert er irgendwie selber rum, um sich da zu überlegen, was ist das Ganze denn wert?
Ich glaube, die Frage hast du dir auch vorgestellt, ne, Thomas, das erste Mal, als ihr angefragt habt bei der DHL. Was wird das wohl kosten?
Absolut, absolut. Und im Endeffekt ist auch ein bisschen mehr gezahlt worden, als wir das ursprünglich erwartet hatten. Aber da muss man halt auch überlegen, wo kommt das her? Was will man überhaupt damit erreichen? Es gibt ja ganz verschiedene Aspekte. Will man den Umsatz maximieren? Ist das eine. Will man den Gewinn maximieren? Wem braucht man möglicherweise einfach nur aus Prestigegründen eine Lizenz? Das gibt's natürlich auch. Also es gibt den einen oder anderen im Markt, die sagen, hey, es ist mir egal, was ich mit dieser einzelnen Lizenz verdiene. Hauptsache, wir können das irgendwie nachher querfinanzieren und unterm Strich kommt was raus, was positiv ist. Also da gibt es ja ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Und dann stellt sich natürlich auch die Frage, hey, wer ist mein Wettbewerber? Wer bietet mit? Ja, vor dem Hintergrund, ich glaube, da muss natürlich auch der Lizenzgeber seine Hausaufgaben machen und muss gucken, hey, spreche ich einen an oder zwei oder erweitere ich das sogar nochmal und frage nochmal international an. Vielleicht gibt es da Überlegungen für Firmen, die in anderen Ländern weltweit unterwegs sind, das nochmal auszuweiten und zu sagen, hey, wollt ihr nicht möglicherweise auf den europäischen, auf den deutschen Markt kommen? Und so weitet sich das aus und somit hat man natürlich auch als Lizenzgeber einen besseren Überblick, das Marktpotenzial abzuschöpfen.
Mhm. Aber ja, da sehe ich, also, okay, nur noch kurz, ja, da sehe ich natürlich wirklich den Mehrwert eurer Dienstleistung am Markt, weil wir natürlich, wenn wir in den Bereichen involviert sind, man schon das öfter mal das Gefühl hat, dass jetzt nicht nur Seiten DFL, aber auf Seiten der Lizenzgeber ist die Lizenzmodelle noch nicht so wirtschaftlich durchdacht sind, dass man jetzt für jede Nutzungsform eine Hausnummer immer nennen kann und dann man eher schaut, na, wer meldet sich denn dort? Wer steht denn dann gegenüber? Und wenn das irgendwie ein potentes, großes Unternehmen ist, vielleicht noch mit internationaler Ausrichtung, dann hängen da, wenn da einfach mal so ein paar Nullen noch dran gehängt, obwohl man gar nicht weiß, welcher wirtschaftliche, wie lässt sich das überhaupt monetarisieren, was da lizenzrechtlich geplant ist und welche Reichweite wird das haben? Und da ist natürlich dann tatsächlich der Vergleich, Blick über den Teich oder eure Expertise, um den mal vor Augen zu führen, ja, wartet mal, lasst uns das mal wirtschaftlich hier anschauen und auf Reichweiten und gucken. Aber das fehlte wahrscheinlich bisher, weil da war man als Lizenznehmer dann den Rechteinhaber natürlich mehr oder weniger ausgesetzt und der Marktmacht, die dort ohnehin besteht.
Und die werden immer besser.
Mhm.
Also wenn ich weiß, wie wir 2009, 2010 die erste Ausschreibung für einen offiziellen Spielball gemacht haben, danach Sticker Trading Cards, Gaming-Ausschreibung etc. Ich weiß nicht, wie viele Ausschreibungen ich gemacht habe in der Zeit, 10, 15, 20 Stück. Und wie es am Ende war.
Mhm.
Also ich glaube, das Reisekostenbudget war am Ende das vier- oder fünffache für eine Ausschreibung als bei den ersten noch. Und genau wie Thomas sagte, man hat sich wirklich den Markt angesehen. Also ich glaube, vor der letzten Spielbeausschreibung, die ich gemacht habe, gab es, glaube ich, kein Unternehmen auf der Welt, die einen Ball herstellen konnten, mit dem man wirklich auf dem Niveau kicken konnte, was ich nicht kannte. Und genau da geht's halt dann auch rein in die Analyse. Man hat Vergleichsparameter, man hat potenzielle Verkaufserlöse. Man analysiert extrem stark, um auf einen Preis zu kommen, der nachher dann auch adäquat ist.
Kommen wir mal zur Lebensdauer von Lizenzmodellen und der Frage, was sind eigentlich so die Evergreens irgendwie in dem Bereich und wie ist es mit Lizenzmodellen, die die eine sehr kurze Lebensdauer haben? Oder welche sind das zum Beispiel? Ich komme jetzt wieder, wie gesagt, als Kind aus den 70ern mit einem Teil, was ich super fand damals, als ich klein war. Das war der BP-Bundesliga-Planer. Ich weiß nicht, ob den welche von euch noch kennen. Das war ein Heftchen so im DIN A5-Format ungefähr, rausgegeben von BP, also einem Mineralkonzern. Und da waren alle Bundesligamannschaften drin mit allen Aufstellungen, also mit allen Spielern. Und am Ende war noch so ein paar Seiten, da konnte man dann immer handschriftlich die Ergebnisse von den Bundesligaspieltagen eintragen. Mega. Das gab's aber, glaube ich, irgendwie 10, 12 Jahre lang und dann war das weg. Heute findet man sowas nicht mehr. Warum, auch wenn alles digital ist. Thomas, also die Sticker und Trading Cards sind ja nun wirklich etwas, was sich über die Jahrzehnte lang, was Jahrzehnte überdauert hat, auch ehrlich gesagt zu meiner Überraschung. Also dass heute auch immer noch Sticker gesammelt werden, finde ich interessant. Was glaubst du vom Ausblick hier, wie geht's da weiter? Und was ist beispielsweise mit so aus meiner Sicht vermeintlichen Rohrkrepierern wie NFT oder Metaverse, was so zeitweilig eben der super Hype war im Hinblick auf Vermarktung von Rechten und jetzt aber scheinbar keiner mehr von redet?
Also das ist eine extrem gute Frage, die ich mir, als ich bei Topps damals angefangen habe, im Jahr 2002, auch gestellt habe. Ich durfte damals sowohl den Süßwarenbereich von Topps leiten, als auch den Trading Card Bereich, Sticker Bereich und habe gedacht, ne, wie lange in diesem digitalen Zeitalter 2002 haben diese physischen Collectibles noch eine Chance zu überleben. Und, du kennst den Markt noch nicht so gut und versuch da mal reinzukommen. Aber ich habe damals dem Thema auch nicht so die Zukunftsperspektive gegeben, wie ich es aktuell tue. Weil ich konnte über die letzten 25 Jahre herausfinden, dass der Collectible-Bereich im physischen Bereich weiterhin wächst und wächst und wächst. Also es ist unglaublich, was sich da für eine Dynamik in den letzten Jahren entwickelt hat. Wir haben auf der einen Seite, ich habe eben angesprochen, der europäische Markt war eigentlich immer ein Stickermarkt und ist auch noch in dem Bereich sehr, 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 sehr stark. Also die Sticker und wir haben die Trading Cards. Sticker sind heutzutage sehr häufig, weil sie auch nicht ganz so teuer zu produzieren sind wie die Trading Cards. Häufig im Bereich Loyalty-Programme mit Supermärkten, wo es dann zum Beispiel bei Einkauf von 10 Euro, 15 Euro ein Stickerpäckchen gratis gibt. Das ist das eine Thema. Und so kommen die Kinder in den Bereich des physischen Sammels und freuen sich, wenn sie Produkte bekommen, um eine Sammlung zu vervollständigen. Die Eltern freuen sich auch, wenn die Kinder durch die Sticker die Zahlen lernen. Das ist unglaublich. Im Kindergarten und in der Grundschule wissen sie dann schon, hey, können eins von 250 unterscheiden und so weiter. Das ist natürlich auch ein edukativer Bereich. Und daher glaube ich, dass das auch weiterhin eine absolute Daseinsberechtigung hat und auch weiter wachsen wird. Wenn ich nochmal hier in die Historie gehen darf. Wir hatten da in den Entertainment-Bereich. Vielleicht erinnerst du dich, Anfang der 2000er waren Pokémon-Sticker und Trading Cards auch sehr, sehr stark. Das ist immer eine gute
Hat meine Menge. Tochter noch vor, also meine Tochter sammelt es immer noch, meine Kleinste.
Ja, absolut, da will ich drauf hinaus. Dann gab es einen kleinen Abwärtstrend, der bis in die Mitte der 2010er Jahre angehalten hat. Und dann kam Pokémon Go, vielleicht erinnerst du dich da. Das heißt, wir haben auf einmal einen digitalen Aspekt gehabt, hat Pokémon wieder in die Köpfe der Sammler der Kinder gebracht. Und dieses Pokémon Go hat dazu geführt, dass auf einmal sich alle wieder bewusst waren, was das Tolles ist und hat dazu geführt, dass die Trading Cards sich wieder sehr, sehr gut entwickelt haben über lange Zeit. Dann musst du gucken, was macht der Lizenzgeber? Ich erinnere mich sehr gut an meine Verhandlungen, als ich für die Pokémon Company arbeiten durfte mit Super RTL. Wir haben versucht, Pokémon, die TV-Serie, wieder zurück ins Fernsehen zu bringen, die lange Zeit nicht mehr da war. Das baut natürlich auch eine Marke auf. Und im Sport natürlich, es hilft enorm, wenn es im Fernsehen übertragen wird. So. Und durch das Pokémon Go wurden die physischen Karten wieder extrem erfolgreich, die aktuell alle Rekorde schlagen. Selbst Anfang der 2000er wird es bei weitem mehr verkauft als damals. Und jetzt wieder ganz, ganz spannend, seit einem Jahr hat Pokémon inzwischen wieder digitale Trading Cards rausgebracht. Und die sind neben den physischen extrem stark. Also werden auch hunderte von Millionen Euro umgesetzt weltweit im Bereich digitale Trading Cards. Und da glaube ich, dass wir die Situation haben, dass physische und digitale Collectibles Hand in Hand gehen. Absolut. Und damit kommen wir auch auf deine andere Frage zu den NFTs zurück. Da erinnere ich mich, dass Topps schon im Jahr 2010 gesagt hat, hey, lass uns ein bisschen auf den digitalen Bereich, auf den digitalen Markt schielen. Damals unter Leitung von Michael Eisner, der immer gesagt hat, hey, wir müssen die Trends voraussehen, und sind damals schon hingegangen und haben ein digitales Trading Card Game Kick damals in den Markt gebracht. Was möglicherweise damals ein bisschen zu früh war. Es gab noch nicht Blockchain und so weiter. Da kann jetzt Dominik vielleicht noch mal ein bisschen mehr zu sagen, wie sich das mit den NFTs sozusagen verhalten hat, nach dem Mega-Hype von den NBA Top Shots.
Ja, genau. Wäre auch meine Frage an dich, Dominik. Du hast ja, glaube ich, mit virtuelle Bundesliga mit auch eingeführt, NFT-Projekten beteiligt. Was sind aus deiner Sicht die zentralen Erfolgsfaktoren, wenn es um digitale Produkte und neue Formate geht? Und wie siehst du, ist es für dich der Rohrkrepierer, den Fabian erwähnt hat, Thema NFT? Oder können physische und digitale Produkte konkurrieren oder ergänzen sie sich? Wie ist da dein Blick?
Ja. Also ich finde, dass es überhaupt gar kein Rohrkrepierer war, sondern es wurden unfassbare Erfolge in sehr kurzer Zeit gemacht. Und ja, allen voran Blockchain-Technologie, ja oder nein, muss man auch situativ entscheiden, ob ein Digital Collectible, beziehungsweise wenn es Blockchain-basiert ist, NFT erfolgreich oder nicht erfolgreich ist, hängt. Also wir haben damals bei der DFL in vielen Arbeitsgruppen 7 goldene Regeln herausgearbeitet mit dem Team. Und man hat gesehen, je mehr Produkte diese Regeln berücksichtigen in der Ausgestaltung, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie erfolgreich sind. Und es immer noch total viele, auch damals gab, die wir natürlich dann darauf hingewiesen haben, gesagt, solltet ihr nicht das und das auch bedenken, habe ich es nicht gemacht. Ich will nicht sagen, dass das Produkt dann gar nicht geklappt hat, aber es ist schon gut, wenn man gewisse Sachen, die Marktkonformität haben, berücksichtigt. Mhm. Ja. Und deswegen glaube ich, da wurde viel gelernt, es wurde viel Geld verdient, es ging ein bisschen zu schnell, die Erwartungshaltung war dann irgendwann sehr, sehr hoch, und dann wurde der Erfolg dieses Themas an den Krypto-Crash irgendwie vor ungefähr 2 Jahren geknüpft. Ja. Und dann war so ein bisschen das Vertrauen in digitale Güter erst einmal weg und war der Core-Community vorbehalten. Es wurde bis dato wenig massentauglich. Ich will nicht gar sagen gar nicht, weil es viele digitale Güter gibt, die im Sportlizenzbereich, wie zum Beispiel das Ultimate Team von EA Sports, aber auch ein paar andere Sachen, die bestehen und die sind sehr, sehr erfolgreich und die wachsen von Jahr zu Jahr. Mhm.
Vielleicht mal einen Themenwechsel, so ein bisschen ins Tagesgeschäft rein. Ein Beispiel, eine kurze Anekdote zur Einleitung. Ich habe ich glaube 7 oder 8 Jahre ist es her, da habe ich mal einen Vortrag gehalten, habe mir eine Präsentation gebaut und ein Foto von Günter Netzer gesucht und dann auch gefunden. Das ist nämlich eins, wo er vor einem oder neben einem Porsche steht. Sieht ziemlich cool aus. Günter Netzer auch, cooler Typ. Machte sich gut als Aufhänger. Habe ich irgendwie bei Getty Images oder so, habe ich das lizenziert und dann aber relativ schnell begriffen, dass die Nutzung des Fotos mit der Lizenz von Getty allein möglicherweise nicht ausreicht, sondern man, also je nach Kontext, in dem man das nutzt, insbesondere wenn es irgendwie Businesszwecke hat, dann vielleicht auch noch Persönlichkeitsrechte einkaufen muss zusätzlich. Daran bin ich am Ende gescheitert. Ich weiß nicht mehr warum, ich habe nicht den richtigen Ansprechpartner gefunden. Oder
da gab es Blas noch nicht.
Genau, da gab es Blas noch nicht. Und jetzt gibt's euch, genau. Jetzt gibt's euch, ja. Könnt ihr da vielleicht ein bisschen was zu sagen? Und dann vielleicht auch nochmal insbesondere so mit Blick auf zum Beispiel diese ganzen Sticker-Alben. Da ist mir nämlich früher immer nicht verständlich gewesen, warum man so ein Album kauft. Also zur Weltmeisterschaft zum Beispiel, dann sind da die ganzen Teams drin, die Spieler mit den Trikots dran. Und dann gibt's irgendwie ein Team, das komplett fehlt. Das waren bei irgendeiner WM mal, glaube ich, die Russen. Und dann die Engländer, die sah man immer nur in weißen T-Shirts. ohne die Three Lions drauf irgendwie. Habe ich auch nicht verstanden, warum. Was ist denn da der Hintergrund?
Ja, fangen wir mal vorne an. Und Thomas, du kannst, ich glaube, du hast einen ganz guten Überblick, wer gerade wovon eine Lizenz hat auch. Aber um mal vorne anzufangen, also Bildrechte und Lizenzrechte sind zwei komplett unterschiedliche Schuhe. Also es gibt natürlich Lizenzrechte am Foto, das Recht vom Fotografen, aber das ist genau der springende Punkt. Ich möchte nicht wissen, wie viele Produkte draußen sind, wo jemand ein Foto verkauft hat und gesagt hat, ja hier, das jetzt hast du alles damit geklärt, du hast das Recht an dem Foto, aber noch lange nicht, was auf dem Foto ist. Ein Trikot, ein offizieller Spielball, ein Persönlichkeitsrecht. Und genau da kommen wir ins Spiel, weil nämlich das teilweise von Club zu Club unterschiedlich ist. Also in Deutschland gibt es einen Musterarbeitsvertrag, da werden die Persönlichkeitsrechte des Spielers in seiner Eigenschaft als Spieler an den Club übertragen. Der Club überträgt die an die Liga und die Liga kann sie im Rahmen der Gruppenvermarktung weiter lizenzieren. Das heißt, das ist ein relativ cooles Setup und somit hat der Spieler auch außerhalb seiner Eigenschaft als Bundesligaspieler seine Persönlichkeitsrechte und kann die auch vermarkten. Ja, wenn er ein schwarzes T-Shirt anhat, jetzt sage ich mal. Das ist in anderen Ländern und auch teilweise innerhalb der Länder bei anderen Clubs anders, weil die entweder ganz oder gar nicht ihre Persönlichkeitsrechte übertragen. Teilweise kommen auch noch Spielergewerkschaften hinzu, die auf regionaler Ebene basieren oder auch eine FIFPro, die übergeordnet hier agiert, die aber auch kein Bildmaterial dann wieder zur Verfügung stellen kann. Dann muss man sich an die bekannten Fotoagenturen wenden. Teilweise ist das sogar vorgeschrieben, dass man sich an die wendet, aber keine Lizenzrechte bekommt. Also das ist ein sehr interessantes Setup, was man da wirklich vorfindet, aber man kommt zu den Lösungen. Es sei denn, Rechte wurden vorher exklusiv vergeben und sind in Rechtepaketen, die man erwirbt, nicht enthalten. Das ist genau der Punkt, den du angesprochen hast, Fabian. Ein Stickeralbum zur Euro 2024 von Topps hat, ich weiß gar nicht, Frankreich, Deutschland, England, was war noch nicht drin? Bosnien-Herzegowina? Nee. Ich glaube, ne? Mhm. Also die vier waren nicht drin, weil die UEFA Topps keine Rechte der Clubs und somit auch Persönlichkeitsrechte von den Spielern einräumen konnte. Mhm. Beziehungsweise die Persönlichkeitsrechte der Spieler braucht man gar nicht, sondern man braucht die Trikotrechte, die Verbandslogorechte von den Nationalmannschaften. Und in der Ausschreibung, die UEFA gemacht hat, war das nicht der Bestandteil. Warum war das nicht der Bestandteil? Weil sie es gar nicht konnten, weil Panini neben dem FIFA-WM-Album, was sie bringen, ja irgendwann in die Situation gebracht wurde, dass sie mit den Nationalmannschaften individuelle Verträge schließen müsste, weil die FIFA sie nicht als Gruppenvermarktung eingeräumt hat. Also haben die mit allen Nationalmannschaften Verträge geschlossen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Die waren nicht unbedingt aneinander gekoppelt. Und das hat dazu geführt, dass der Vertrag mit Panini und dem DFB länger lief, beziehungsweise keine Carve-Out-Möglichkeit hatte, dass der DFB auch die Rechte an Topps geben konnte für das Euro-Album. Und somit haben die dann individuell ihre Spielerrechte erworben, was in dem Fall möglich war. Geht man direkt an den Spieler oder an den Spielerberater oder an Agenturen. Und dann kann man natürlich kein Trikot anziehen, wo ein Adler drauf ist.
Okay. Weiß jemand von euch, Thomas, du weißt es bestimmt, wie sich das auf den Absatz ausgewirkt hat? Also ich meine ganz ehrlich, wenn ich in Deutschland das Album für die Euro kaufen will und da ist Deutschland nicht dabei, kaufe ich es nicht.
Also da nochmal zurückkommend erstmal auf deine Erfahrung aus den 70er Jahren, wo du dich dann drüber geärgert hast, oder sagen wir mal später auch in den 90er Jahren.
Das war in den 90er Jahren.
Und die Engländer waren nicht dabei. Das war zum Beispiel dann der Fall, auch in dem Fall, diesmal umgekehrt. Panini hat es rausgebracht und Topps besaß die Rechte an dem englischen Verband. So, das heißt, konnten die Spieler dann, wie Dominik gerade angedeutet hat, nur im normalen T-Shirt abgebildet werden. Bei dem EM-Album jetzt 24 war es natürlich auch so, dass das deutsche Team nicht gefehlt hat, sondern man hat halt Sticker nur mit dem Gesicht abgebildet. Das ist definitiv nicht so schön. Und wir müssen auch überlegen, dass der Markt sich ja auch verändert hat. Panini hat an andere Produkte, Wettbewerbsprodukte gleichzeitig im Markt gehabt. Das heißt, man hat da einen absolute Wettbewerbssituation, die früher gar nicht da war. Früher gab es ein Produkt von Panini. Und wenn dann halt nur ein Sticker drin war ohne Nationaltrikot, dann hat man das halt hingenommen. Heutzutage ist es so, dass es verschiedene Kollektionen. Es gibt verschiedene Hersteller. Es gibt möglicherweise auch nur eine Kollektion zur Nationalmannschaft selber und wo nicht alle 48 Nationen mit drin sind, sondern nur die deutsche Nationalmannschaft. Also der Wettbewerbsmarkt ist viel, viel größer geworden. Und das sowohl im Bereich verschiedene Hersteller als auch im Bereich verschiedene Produkte. Es gibt ja Sticker, es gibt Trading Cards und wenn es früher eine Kollektion pro Jahr gab, die Panini rausgebracht hat, vielleicht anderthalb, weil jedes zweite Jahr kam die WM oder die EM, gibt es heutzutage, ich sag mal, 20, 22 verschiedene Kollektionen, die sich über das Jahr hin verteilen und in den Markt kommen. Zum Start der Liga, zur Winterpause, zur Sommerpause, zu, keine Ahnung, the way to the Euro. Generell muss man aber sagen, der Markt ist halt insgesamt größer geworden.
Ja, stellen sich spannende Fragen, wie du, Dominik, schon gesagt hast. Also wir kennen natürlich die DFL, DFB, Musterarbeitsverträge mit den umfassenden Einräumungen der Persönlichkeitsrechte. Natürlich alles immer nur, hatten wir uns damals mal, glaube ich, die Klauseln angeschaut. Sie sind jetzt gar nicht mehr, wir haben da ein bisschen auch nachgeschärft, weil das natürlich immer problematisch ist. So gerade im Hinblick, reden hier über grundrechtlich geschützte Positionen, die Spieler halt quasi mit erheblichen wirtschaftlichen Werten dann an die Vereine so übertragen in dem Sinne, ohne immer genau abgrenzbar zu machen, für welche Nutzungsform. Also es gilt natürlich immer so für den Spielbetrieb, für den Trainingsbetrieb, all das, was quasi in Verbindung mit dem Club in Bezug darauf werden die Rechte eingeräumt. Gleichzeitig hatten wir dann, wenn wir Mandanten vertreten hatten, die Sponsoren waren über die UEFA entsprechend lizenziert und Zugriff hatten auf den tollen Fotopool, um ihre Kampagnen da zu bebildern. Dann aber immer schön mit dem Zusatz verbunden, wie ihr schon erwähnt hattet, viel Spaß mit den urheberrechtlichen Nutzungsrechten, aber leider die Persönlichkeitsrechte können wir euch nicht einräumen, da könnt ihr euch dann persönlich drum kümmern. Was natürlich rechtlich, auch vertragsrechtlich problematisch ist, weil der Kern der Leistung, die du anbietest, natürlich auch die Persönlichkeitsrechte beinhalten müsste. Und dann quasi den Lizenznehmer dann nochmal quasi ein Produkt anzudrehen und ihm zu sagen, ja, aber nutzen darfst du es so eigentlich nicht, weil da musst du nochmal anders, woanders anklopfen, ist rein rechtlich auch nicht ganz unproblematisch. Aber ja, ist natürlich diesen Konstellationen geschuldet, dass hier verschiedene rechtliche Stakeholder immer beteiligt sind, die man nicht immer für jeden einzelnen Fall einvernehmlich immer abklären kann. Aber das, ich kann mir schon vorstellen, dass das in der Praxis dann irgendwie schöne Stilblüten treibt, wenn man dann da an viele Türen klopfen muss, um sich da ganz sicher zu sein, dass man für die konkrete Nutzungsform in dem wirklichen Kontext mit der Reichweite auf der Plattform dann auch die Rechte von allen beteiligten Stakeholdern hat.
Ein Beispiel, was mir gerade einfällt, weil es jemand von euch beiden, Dominik Thomas, vorhin erwähnt hat, das Trikot. Auf dem Trikot ist das Logo drauf des Clubs oder des Verbands, da liegen die Rechte, das heißt, die müssen übertragen werden an den Ausrüster. Der Ausrüster hat aber, wenn es jetzt nicht ein ganz banales Trikot ist, in der Regel auch Rechte an der Trikotgestaltung, an dem Design, also entweder weil er ein Design eintragen lässt oder ein europäisches Design musst du nicht eintragen lassen, hast du Designschutz für 3 Jahre. Da liegen also unterschiedliche Rechte in einem Produkt. Und wenn das jetzt auf einer Trading Card oder auf einem Sticker erscheint, bräuchte man theoretisch nochmal Rechte von beiden. Aber dann ist es vermutlich so, dass da einfach auch Rechte hin und zurück übertragen werden, damit irgendwie jedenfalls gebündelt zu Lizenzzwecken dann ein Gesamtrecht vergeben werden kann an dem Trikot. Oder liege ich da falsch?
Es ist sogar noch komplexer, denn Man muss hier noch zwei Sachen zusätzlich berücksichtigen. Das eine ist, dass wir digital und physisch auch noch unterscheiden müssen. Ich weiß noch, als das Ganze vor 3 Jahren richtig losging mit NFTs und wir uns umfassend damit beschäftigt haben, irgendwann das Telefon bei der DFL bei mir geklingelt hat und Adidas und einmal Nike dran war, die gesagt haben, also wir haben jetzt hier ein paar Probleme mit dem Trikotdesign, weil der Club will das digital nutzen und vermarkten, aber lass uns einfach mal die Köpfe zusammenstecken, wie wir jetzt weiter damit umgehen. Ja. Und dann ist es nämlich genau so, was ist denn eine digitale Trading Card oder ein Digital Collectible, wo ein Trikotdesign drauf ist? Ist es nur das Trikot, was in seiner Form auch noch anders benutzt werden kann und Avataren angezogen wird? Oder ist es eine komplette Trading Card, die in sich geschlossen ist? Ja. Und bei dem zuerst genannten Beispiel, was es ja in der physischen Welt schon immer gibt, dass man nur das Trikot kauft, kommt noch hinzu, dass es den ein oder anderen Ausrüster gibt, der eigentlich sein Markenzeichen nur auf Produkte gibt, die er selber herstellt. Und dass ein Lizenzieren von einem Trikotdesign dadurch extrem schwierig gemacht wird, ja, weil man sich dann wirklich anschauen muss, wie wird es in welcher Art und Weise als Produkt überhaupt für den Endkonsumenten dann greifbar, und darf der Ausrüster drauf mit seinem Logo oder nicht, muss man eine stilisierte Version finden, und wie weit rückt die stilisierte Version dann davon ab, was eigentlich der Rechtegeber überhaupt einräumen kann? Und woran verknüpft man das, ja, letztendlich, damit irgendwie auch wieder ein Schuh draus wird?
Da ergaben sich übrigens auch ganz spannende markenrechtliche Fragen, als das Ganze mit dem Metaverse losging und den NFTs und den digitalen Produkten. Ja. Du hast eine Marke normalerweise geschützt für physische Produkte, also jedenfalls im Trikotbereich, eben für das Produkt Trikot. Aber jetzt nicht automatisch dann auch quasi für den digitalen Zwilling, weil das ist nämlich kein Produkt-Trikot, sondern das ist im Prinzip ein digitales Goodie, sodass die Frage war, muss man eigentlich bei den ganzen Markenrechten nochmal nachbessern, also sprich neue Marken anmelden, oder was ergeben sich dann für Fragen, wenn du die bei der rechtserhaltenen Benutzung von Marken und bei der Lizenzierung, wenn du diese Rechte gar nicht hast und so. Alles sehr wahnsinnig spannend in dem Bereich. Wir haben jetzt leider gar nicht so die Zeit, das zu vertiefen. Deswegen stoppe ich hier mal weiter. Robert, du bist, glaube ich, mit einer Frage dran, oder?
Ja, wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt schon viele Themen gut gestreift und auch schon behandelt. Spannend wäre vielleicht so ein bisschen noch tatsächlich, welche bei der Vermarktung dieses Zusammenspiel oder das Verhältnis Clubs und Liga, DFL, wer gibt da die Marschroute vor oder sowas? Das wäre vielleicht noch ganz interessant, da ein paar Einblicke zu kriegen.
Ja, ist natürlich klar. Also die verantwortlichen Personen bei der DFL sagen ganz genau, wo die Reise hingeht. Also nein, ihr könnt euch vorstellen, dass bevor man Dinge wie eine Gruppenvermarktung damals vermarktbar gemacht hat, dass es unfassbar viele Gespräche natürlich mit den Clubs gegeben hat. Und das gibt es eigentlich bei jeder größeren neuen Kategorie immer wieder. Es gibt da Arbeitsgruppen, wo man mit zusammen sitzt. Als wir damals virtuelle Bundesliga eingeführt haben, hat man die Schwierigkeit gehabt, okay, wer beschäftigt sich denn bei den Clubs überhaupt damit? Weil es gab diesen Bereich eigentlich gar nicht, dass der für den Club verfügbar war, ne? Gaming, E-Sport etc. Ja? Das heißt, da musste man erstmal diese Arbeitsgruppen ins Leben rufen. Und dann ist es so, dass wenn wirklich große Verträge geschlossen werden von der DFL aus mit Lizenznehmern, dann gibt es natürlich auch hier verschiedene Abstimmungsprozesse und in verschiedenen Gremien sitzen auch, also im DFL e.V., Ligaverband früher, sitzen natürlich auch Clubvertreter bzw. besteht aus Clubvertretern, und Teile der Geschäftsleitung der DFL. Das heißt, da ist ein sehr enger Austausch die ganze Zeit, um das ganz am Anfang mal von mir erklärte, wie generiert man additiven Umsatz für die Clubs, der nicht konterkarierend zu ihren Businessmodellen ist, einfach generiert. Und man macht sich genau auch Gedanken, okay, was wollen wir denn überhaupt vermarkten und wie weit können wir gehen in dem, was wir eigentlich anbieten im Sport. Ja, merkt man ja auch, dass manche Ligen oder manche Sport-Properties ganz andere Produkte eigentlich draußen im Markt anbieten als andere. Und dann hat jeder natürlich auch so seine persönlichen, oder was heißt persönlichen, seine ethischen Grenzen. Was setze ich jetzt um und was setze ich nicht um? Ja.
Ich kann mich erinnern, dass vor circa 10 bis 15 Jahren mal das Thema war, das also vor allem unter Juristen umstrittene Thema war, ob es Urheberschutz auf Spielpläne geben kann für die ganze Saison. Mhm. Das Ding ist jetzt durch, weil der EuGH hat dazu, ich glaube 2012, irgendwie eine Entscheidung getroffen, betraf gar nicht die Bundesliga, sondern die Premier League, ist aber sicherlich übertragbar. Also kein Urheberschutz auf Spielpläne. Aber damals argumentierte die DFL, die da tatsächlich vorhatte, Lizenzen zu vergeben, damit, dass das ein Riesenaufwand sei, diese Spielpläne zu machen. Allerdings so ein bisschen unklar blieb, was eigentlich der große Aufwand ist. Da hieß es dann mal irgendwie, naja, dann muss man irgendwie gucken, dass im Ruhrgebiet irgendwie Dortmund und Schalke nicht gleichzeitig Heimspiel haben, weil dann gibt es ein Verkehrschaos und sowas. Könnt oder dürft ihr sagen, ob es da vielleicht auch noch andere Gesichtspunkte gab, zum Beispiel Stakeholder abseits der DFL, die da noch irgendwie mitgeredet haben?
Also ob das Stakeholder abseits der DFL gibt, kann ich dir, also du meinst jetzt abseits des Fußballökosystems, ne? Also oder lass die Frage mal anders beantworten. Also die DFL hat vor ein paar Jahren, war das glaube ich das erste Mal, ein Video gemacht dazu, wie überhaupt so ein Spielplan geplant wird und was man alles berücksichtigen muss und an welcher Stelle auch die Bundesliga steht, ne? Nach FIFA, UEFA-Wettbewerben, Konzerten in Stadien, Infrastrukturthemen, die du angesprochen hast, ja. Also das Thema ist unfassbar komplex und ich weiß nur, dass die beiden, damals als ich bei der DFL war, deswegen liebe Grüße an Andi Fahr und Götz Bender, die für den Spielplan zuständig waren, dass die wirklich einen Hammerjob gemacht haben. Also, weil es geht einfach nicht nur darum, dass man drei Terminpläne übereinander legt und schaut, wann spielen wir und passen möglicherweise Hin- und Rückspiel einigermaßen zusammen, dass wir auch keine Doppelung von letzten Jahren haben, sondern das sind sehr, sehr viele Gespräche auf persönlichen Ebenen mit den unterschiedlichsten Stakeholdern notwendig. Von Clubs über Broadcast-Partner, über was weiß ich, auch sind möglicherweise First-Pick-Rechte für irgendwas eingedeutet. Das weiß ich zum Beispiel gar nicht, aber könnte ich mir vorstellen.
Polizei, stimmt man mit dem was ab?
Genau.
Mit Sicherheitsbehörden?
Also das wäre jetzt für mich unter das Thema Infrastrukturthemen gefallen. Ja, man hat sich auch vor einigen Jahren mit Spieltag 1. Mai, das war ja auch mal wieder Thema, wird es gemacht, wird es nicht gemacht, ja, Auslastung von Polizei an verschiedenen Standorten, bin ich mir sicher, dass das auch involviert wird. Also es ist definitiv mehr als eine Software über was drüber laufen lassen. Eine gute Software ist, glaube ich, die Basis von alledem. Und da tauschen sich auch die Wettbewerbe untereinander aus, was dort wie gemacht wird. Ja, aber es ist definitiv, es müssen Menschen da sitzen, die da das richtige Fingerspitzengefühl fahren.
Okay, also das macht nicht künftig alles die KI, sagst du.
Das kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, wollen wir mal zum Thema Rechtedurchsetzung gleich springen?
Müssen wir angesichts die Zeit rennt, wir müssen so schön ist, so spannend und ja, tief mal noch in die Themen reingehen möchte, müssen wir.
Dann leit du doch mal ein.
Ja, im Prinzip haben wir schon die Schwierigkeiten gehört, jetzt quasi, die Rechthaber alle beteiligt sind. Uns natürlich uns interessiert natürlich, wie streng ist denn die DFL zum Beispiel bei der Durchsetzung der Rechte? Gibt es rote Linien? Wie werden die unterschiedlichen Marktteilnehmer vielleicht behandelt? Gibt's da Gleichbehandlung oder pickt man sich da vielleicht besonders potenter heraus und probiert da Exempel zu statuieren? Was sind da so ein bisschen die Erfahrungen, die ihr teilen könnt, dürft, wollt? Vielleicht an dich, Dominik,
mit rechte Durchsetzung meinst du den rechte Schutz oder
ja, genau.
Oder die
genau.
Vergabe von
nee, den rechten Schutz,
also quasi die Verfolgung der in Anführungszeichen Täter, die sich angeschickt haben, ohne vielleicht alle erforderlichen Lizenzen oder nicht für die konkrete Nutzungsart da jetzt am Markt zu agieren und sich ins gemachte Nest zu
ja, ich dachte, ihr wärt als Agentur damit beauftragt von der DFL, aber ist anscheinend habt ihr
da arbeiten wir dran.
Habt ihr den Pitch nicht gewonnen.
Auf der anderen Seite, Dominik.
Ja, genau. Nee, klar. Also Medienrechte gibt es immer bessere Tools für Piraterie etc. Weil das musst du natürlich machen. Du kannst nicht 40 Millionen Rechte vergeben und dann letztendlich den Lizenznehmer mit seinen Problemen da alleine lassen. Nee, doch, das wird gut gemacht. Da ist wahrscheinlich die Kreativität derjenigen, die da illegal gegen vorgehen, schneller als das Konstrukt aus rechtlichen Handhabemitteln und der Kanzleien und DFL dahinter, aber da wird sich viel mit beschäftigt. Wir hatten letztens den Fall, dass ein Lizenznehmer uns mit einem Produkt beauftragt hat und das war dieser Fall, wo wir Top 30, mittlerweile sind wir glaube ich bei den Top 50 Europa-Clubs, die wir für ihn besorgen und ja, dann kam ein Konkurrenzprodukt im Markt auf und dann sind wir halt, haben wir einen Club gefragt, hier, wie sieht's aus? Also wäre ganz nett gewesen, wenn ihr uns in unseren Verhandlungen darüber informiert hättet, dass ihr ein ähnliches Produkt schon lizenziert habt, auch wenn wir hier eine nicht exklusive Lizenz anfragen. Ja, also trotzdem agieren die meisten so, dass man zumindest den groben Scope irgendwie mitgeteilt bekommt. Und dann sagten die, ja, wir haben eigentlich hier schon alles im Griff und die DFL ist insgesamt da schon mit beauftragt worden und die kümmert sich darum. Also das war wirklich sehr, sehr schnell, wie da das ganze Thema betreut wurde.
Okay, dann werfen wir doch vielleicht noch abschließend einen Blick in die Zukunft. Wer wäre da besser geeignet als ihr, uns und den Hörern zu sagen, welche Lizenzmodelle seht ihr denn künftig als die ganz besonders erfolgreichen, vielleicht welche, die es noch gar nicht gibt. Also was wird der Renner in der Vermarktung sein im professionellen Sport, / Fußball?
Soll ich anfangen?
Aber sehr gerne.
Also die es noch nicht gibt, das ist natürlich ein guter Punkt. Also im Bereich Medienrechte ist ja aktuell folgender Trend zu beobachten. Wenn ich jetzt mal 90 Minuten Fußball nehme, dann interessiert ja immer mehr im Sport, was passiert eigentlich drumherum. Siehe Netflix-Serien wie Drive to Survive oder für die Tour de France oder etc. Das heißt, das, was eigentlich am Sport passiert, wird reduziert auf Kernelemente. Und ansonsten wird sehr viel mit der Story drumherum erzählt, was auch, glaube ich, bei den jungen Generationen extrem beliebt ist. Ja, was natürlich auch damit zu tun hat, dass man immer mehr Spielern folgt. Und das andere Element ist nämlich genau dieser Kern. Da glaube ich, dass ich im Bereich der Near-Life-Highlight-Rechte, das heißt, ich verfolge ein Spiel nicht live vom Fernseher oder im Stream, sondern mache was anderes, kriege eine Push-Notification, wenn ein Tor gefallen ist und kann mir das Tor dann mit einem Delay von einigen Sekunden nur anschauen. Das wird extrem in den Fokus rücken. Es gibt ein paar Firmen, die das schon machen und ein paar Lizenzgeber, die das schon anbieten. Und da muss man natürlich genau abwägen, wie stark beeinflusst das eigentlich das Haupt-Live-Produkt. Ja? Und ist gewünscht, dass es sowas angeboten wird oder nicht. Aber dem rechne ich sehr, sehr viel zu. Ganz stark auch das Co-Branding ist ein ganz, ganz spannendes Thema, was viele Clubs vor allen Dingen, die sind da sehr weit. Das heißt, man hat eine starke Marke und die eigene Lizenz und bringt die zusammen. Das heißt, ähnlich was man im Bereich Ausrüstung gemacht hat, wird auf andere Bereiche adaptiert. Ein Wachstumsbereich ist für mich In-Game-Merchandising, das heißt in der ganzen Gaming-Welt dort virtuelle Güter zum Kauf anbieten, die nicht nur Spielfortschritt haben, sondern auch Lifestyle-Elemente haben. Und neben der Verschmelzung vom hybriden und physischen Bereich, digitalen und physischen Bereich, also hybride Modelle, rechne ich den Bereich Collectible weiter Aufwind zu. Da kannst du ja vielleicht auch noch was zu sagen, Thomas, aber ich glaube, dass die nächste Ausschreibungen. Das ist noch ein paar Jahre hin und man wird sehen, in welcher Art und Weise die DFL da die Rechte vergeben wird für physische Collectibles. Aber es sind so viele Player gerade, die neu auf den Markt kommen in dem Bereich, neben Topps bzw. Fanatics und Panini. Das wird, glaube ich, eine der interessantesten Rechtevergaben, die nächste.
Mhm. Stimmst du zu, Thomas?
Absolut. Also kann ich eigentlich nichts hinzufügen.
Ja. Seht ihr Chancen oder Potenzial für Fabians Lieblingsthema Leistungsdaten von Spielern? Das beleuchten wir natürlich ab und zu gern unter persönlichkeits- und datenschutzrechtlichen Aspekten und weckt das auf Seiten der Spieler, wenn dort die Begehrlichkeiten, meine Daten gehören mir und sind vielleicht auch ein interessantes Wirtschaftsgut über reine Leistungskontrolle und Scouting hinaus, vielleicht auch für andere wirtschaftliche Aspekte noch interessant, oder ist das eher für uns Juristen nur ein spannendes Thema?
Also ich glaube, spannend wird's außerhalb des juristischen Feldes dann oder für euch praktisch als Brandbeschleuniger dann, wenn das Ganze monetarisiert werden kann.
Das ist der Punkt.
Das ist ja genau der Punkt. Also und wer monetarisiert? Ist es eine Plattform, die nur diese Daten anbietet und die der allgemeinen Informationsgestaltung oder dem Moderator oder Kommentator bei einem Spiel oder wird eingeblendet und sagt, doch, das ist aber ganz nett. Oder bringt es wirklich Fortschritt für bestimmte Produkte, ja? Und macht auch Produkte, die dann den Sportbezug haben, authentischer. Also im Gaming-Bereich merkt man ja auch, also je authentischer das der Spieler in seinen Leistungsdaten ist und was gemacht wird und wie nahe das der Realität kommt, beeindruckt viele Menschen, ja, und dadurch finden sie es umso spannender, ja. Und welche Werte letztendlich da herausgearbeitet werden von Packing über was weiß ich nicht alles und wie nah man daran kommt, gibt es ja praktisch auf der einen Seite die Kickernote, die eine Redaktionsteam macht und auf der anderen Seite bis auf den Zentimeter genaue konkrete Angaben. Ja? Also das wird immer weitergehen, auf jeden Fall. Und beeindruckend ist es auch, da wirklich die Milestones rauszuarbeiten.
Also da hast du genau den Kern unserer Frage getroffen. Mich beeindruckt seit Jahren, wie gut EA Sports die einzelnen Spieler mit ihren Leistungspotenzialen bei FIFA, jetzt heißt es ja FA, nicht FA, FC.
FC.
Die bilden aus meiner Sicht die Spieler extrem realistisch ab, also von ihrem Potenzial, von ihrem Leistungspotenzial, sodass man lustigerweise, also ich spiele das ab und zu, in einem Versatz von 1 bis 2 Saisons tauchen Spieler, die in dem Spiel noch dann in anderen Ligen spielen, realistischerweise, dann plötzlich in der Bundesliga auf. Und die einem aber auch aufgefallen sind, beispielsweise wenn man da irgendwie im Manager-Modus spielt, irgendwie französischen Spieler von Lyon oder Lens, fallen einem dann auf und 2 Jahre später sind sie dann plötzlich in großen Clubs bei großen Ligen. Also irgendwas muss dran sein. Das heißt, also die Datenerhebung muss sehr, sehr gut sein. Und ich frage mich aber eben immer, Spieler jedenfalls scheinen an dieser Monetarisierung irgendwie nicht beteiligt zu werden, obwohl sie ja möglicherweise eine rechtliche Grundlage dafür hätten, durch den Datenschutz. Und das war jetzt eben der Ansatz auf die Frage hin, wie lässt sich das denn weiter monetarisieren und wer sind dann die in der Wertschöpfungskette, die davon profitieren können?
Ja, ich glaube, vielleicht zum Abschluss irgendwie, ja, cool, dass ihr da wart. Auf jeden Fall vielleicht als Abschluss an euch beide noch die Frage irgendwie, wie ist der deutsche Sportmarkt aufgestellt? Hat er Pioniergeist? Sind wir First Mover oder hinken wir im Grad der Professionalisierung ein bisschen hinterher und trauen uns zu wenig? Was sind da eure Einschätzungen im Hinblick auf neue Lizenzmodelle und Produkte?
Wenn ich kurz starten darf und dann gleich an Dominik übergeben darf, ich glaube, wenn wir uns das weltweit angucken, ist natürlich zu beobachten, dass der amerikanische Markt, und da sind wir zum Beispiel auch wieder bei den NBA Top Shots, die mit den NFTs damals rausgekommen sind, noch sehr führend, wenn es um Innovationen geht. Aber Ich weiß, also zum Beispiel jetzt die Bundesliga, die DFL, und da kann der Dominik vielleicht nochmal ein bisschen was zu seinem Background zur virtuellen Bundesliga sagen, wie andere Nationen in Europa auf Deutschland geguckt haben, da ist Deutschland also schon sehr federführend. Und die Unternehmen, die Produkte dazu rausbringen, die sind auch hier sehr innovativ und gehen auf die Verbände zu und wollen da was machen. Da muss man dann schauen, inwiefern die Verbände dann offen sind, auch neue Wege zu gehen. Aber vielleicht nochmal an dich, Dominik, insbesondere deine Expertise im Bereich damals Virtual Bundesliga und den Aufbau in Europa. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen.
Ja, also der deutsche Sport ist nicht nur, was die Einführung von Dingen wie Video Assistant Referee dazu führt, dass es trotzdem weiter viele Gespräche gibt, virtuelle Bundesliga. Ich glaube, wir haben 5 Jahren vor allen anderen Ligen das gemacht. Wir haben In-Game Advertising als erster eingeführt. Wir haben Gruppenvermarktung in Teilen eingeführt mit Vermarktungskonstrukten dahinter, wo andere das auch nicht gemacht haben. Also die machen sehr, sehr viel, auch weil eigentlich die Philosophie vor einigen Jahren damals von, ich weiß gar nicht, Christian Seifert, Andreas Heiden, wer es war, der diese Glass-to-Glass, also von der Kameralinse bis zum Screen auf dem iPhone, alles, was dazwischen ist, muss eigentlich kreativ mitgestaltet und ausgerichtet werden. Ja. Und dass genau in dem Bereich man sich Gedanken macht, wo geht man hin? Ich glaube, dass Licensing einer der größten Wachstumsbereiche weiter ist. Auch die Art und Weise, wie gerade die Clubs und die Liga ihre Rechte vermarkten. Da gibt's noch ein, zwei sehr, sehr, sehr gute Stellschrauben, die man machen könnte, damit das ganze Ding international noch viel, viel dynamischer wird. Mhm. Und damit man international genau dahin kommt, wo die US-Ligen gerade sind und auch andere Sportarten, die vielleicht etablierter sind und sich früher die Gedanken gemacht haben oder die sehr, sehr neu gerade wachsen und praktisch das Heft des Handels komplett in der Hand haben und genau sagen, wie Rechte ausgestaltet werden und zu vermarkten oder zu erwerben sind. Ja. Aber letztendlich muss man sagen, ein Beispiel von einem Lizenznehmer, den wir gerade betreuen und wir vermarkten da mit den Top 15 Nationalverbänden die Rechte für Nationalmannschaften für ein Produkt, was nächstes Jahr zur WM kommt, also von Argentinien bis Kanada, von Portugal bis Norwegen, von Polen bis Frankreich, sind da alle dabei, ist es extrem angenehm, im zentraleuropäischen Fußball Verhandlungen zu führen. Also das ist schon wirklich gut strukturiert und macht alles. Je weiter wir uns davon entfernen, desto interessanter werden die Gespräche und auch das, was man eigentlich antizipieren und berücksichtigen muss und was man letztendlich auch kaufen kann. Deswegen, wir sind gut und sollten da auch wirklich weitermachen.
Ja, ist doch ein schönes Schlusswort. Endlich mal Deutschland wieder halbwegs gut am Weltmarkt vertreten. Sehr gut. Ja, cool. Schön, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht.
Ich habe noch eine allerletzte Aufgabe für euch. Drei, für dich, Robert. Ihr müsst noch sagen, was euer Lieblingslizenzprodukt ist oder war. Und sei es auch, dass es ein ganz, ganz altes Lizenzprodukt aus eurer Kindheit war. Fällt euch da was ein?
Für mich...
Ich habe eins.
Ja, ich auch.
Ich habe auch eins, ja.
Okay, da muss einer von euch mal anfangen. Thomas, fang du doch mal an.
Ja. Okay.
Thomas, fang an.
Okay, also wenn ich das zweiteilen darf, dann möchte ich in die Kindheit gehen und sagen, absolut die Schlümpfe. Die habe ich rauf und runter gesammelt und ich erinnere mich noch sehr gut, dass ich da mein eigenes oder meine Mutter damals mein eigenes Lizenzprodukt gestaltet habe, weil ich hatte einen gelben Lederschulranzen und wir haben da einen riesen Schlumpf-Sticker draufgeklebt. Und so hatte ich sozusagen den ersten Schlumpfranzen oder das erste Lizenzprodukt selber kreiert. Und das war für mich in der Jugend mein absolutes Highlight. Dann natürlich vor dem Hintergrund, dass ich in der Rolle des Verantwortlichen hier in Deutschland Magitex in den Markt bringen durfte im Jahr 2009, Einführung, ich erinnere mich genau, 22. Januar 2009, und das sich bis jetzt so herausragend gehalten hat, ja, wo ich alles von der Pike auf selber mitgemacht habe, von den Verhandlungen bis hin zur Umsetzung, muss ich sagen, ist das halt natürlich mein absolut besonderes Highlight in der Erwachsenenwelt.
Ja, das ist die Überleitung. Ich habe auch zwei. Das eine ist auch ein ganz besonderes Magitex-Produkt. Und zwar, wir haben uns damals gesagt, was können wir noch machen? Wie können wir die Kollektion noch besser machen? Und was ist neben Autogrammen und Memorabilien, Trikotteilen auf den Karten noch besser? Und dann kam ich auf die Idee, dass die Gravur von der Meisterschale, da fallen ja Späne ab. Was macht man mit denen eigentlich? Und dann war die Antwort, ja, nix. Also was soll man damit machen? Die landen im Müll. Und ich sehe, ja, das ist doch ein Teil der Meisterschale. Also, und dann haben wir, ich halte jetzt mal hier euch hoch in die Kamera, die kann jetzt leider der Hörer nicht sehen, aber dann haben wir diese Späne aufgesammelt, jedes Mal, wenn es graviert wurde, die Tops weitergegeben und die haben eine limitierte, ich weiß nicht, 5, 6, 7 waren es, glaube ich, nur die es davon gab, wo halt in dieser speziellen Sonderkarte die Späne der Meisterschale drin waren. Also das hat man wirklich einen Teil Meisterschale gehabt. Krass. Das finde ich, also ist ja, ein unfassbares Lizenzprodukt, wirklich.
Ich erinnere mich gut, als wir beim Italiener oder wo saßen und diese Idee gesponnen haben. Ich frage mich allerdings, wieso du so eine Karte hast und ich nicht. Also, da ist irgendwas schief gelaufen.
Also, Abschiedsgeschenk okay. War das damals. Abschiedsgeschenk. Ja, und Magitex war ja eigentlich jetzt deins. Das andere Lieblingsprodukt ist von mir auch ein Fußballprodukt. Und zwar haben wir einmal ein paar Jahre eine Kooperation mit Ravensburger gehabt, die einen Adventskalender mit Puzzlebällen gemacht haben. Auf jedem Puzzleball war ein Clublogo drauf. Das sind 18 Stück, 24 Türchen. Die anderen Türchen waren Memory und Schlüsselanhänger und weiß ich nicht was. Man hat halt jeden Tag ein Türchen geöffnet, wie üblich das halt ist beim Adventskalender. Dann hat man die ganzen Puzzlebälle gehabt, jedes mit seinem Logo. Und wenn dann Weihnachten vorbei war, hat man die Umverpackung abgemacht und dann waren 6 Felder geschlossen. Man hat 18 Felder gehabt und konnte den Spieltag nachstecken. Hat dann praktisch eine Bundesliga-Tabelle gehabt danach und konnte dann jeweils jeden Tag das machen. Das war ein lebendiger Adventskalender, der eigentlich über die Zeit hinaus gelebt hat. Das fand ich cool. Auch richtig cool.
Ehrlich. Wenn ihr zwei habt, will ich auch zwei haben. eins davon ist kein klassisches jetzt Lizenzprodukt, aber fiel mir irgendwie nur gerade, dachte ich nur, der Tango Rosario Ball von Adidas war irgendwie, das ist jetzt nur als klassisches Sportprodukt, aber irgendwie das war so ein irgendwie, keine Ahnung, jetzt in der Jugend dann prägend. Und was ich cool als klassisches Lizenzprodukt, ohne dass ich selbst jemals besessen hätte, aber die Lego-Kooperation, der Stadionnachbau, ja. Ich glaube, von Manchester United oder sowas.
Du hast es mir vorweggenommen.
Sehr gut, sehr schön.
ein sehr geiles Lizenzprodukt. Dazu will ich noch sagen, das war nämlich ganz oben auf meiner Liste. Und zwar, weil ich, als es noch gar nicht gab, war tatsächlich ein Lego-Stadion von mir Bestandteil von Vorträgen, anhand derer ich erklärt habe, wie man, also was es für Merchandising-Produkte geben kann und wie man das vermarktet und welche Rechte man dafür braucht. Und ich dachte immer, ich verstehe gar nicht, warum es das nicht gibt, weil das muss doch voll ein Absatzbringer sein. Weiß jetzt nicht, ob es tatsächlich so ist, aber es ist einfach ein geiles Produkt. Ja. Und jetzt gibt es das seit ein paar Jahren. Ja, super.
Schön. Okay. Ja, das hat Spaß gemacht.
Ja, uns auch.
Absolut.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass wir das Thema bei irgendeiner Folge nochmal aufgreifen. Dann gerne wieder mit euch.
Genau.
Sehr gerne.
Super.
Auf jeden Fall, wir sind da. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Macht's gut.
Ciao.
Macht gut.
Tschüss.
Ciao. Tschüss.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.